Eins. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Dr. Dominik Reese vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, einem Mitglied der Leibniz-Gesellschaft. Und der hat in einem Diskussionspapier Vorschläge gemacht, wie man die Verbreitung der Corona-Warn-App verbessern könnte. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir mehr Menschen dazu, die Corona-Warn-App auf ihrem Handy zu installieren?
Zuallererst brauchen wir ein Maß tatsächlich, wie viel Menschen diese App installiert haben und aktiv nutzen. Danach müssen wir dann auch unsere Maßnahmen entsprechend optimieren. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen, die schon auch öffentlich diskutiert werden. Wir machen auch ein paar weitere Vorschläge, wie die Verbreitung gesteigert werden könnte. Allerdings dürfte keine dieser Maßnahmen ex ante klar eine Wirkung haben im Sinne von, letztlich werden sich mehr Menschen diese App auch installieren, als sich durch die mögliche Veränderung der Verbreitungsstrategie, Veränderung in der App und Ähnlichem auch abgestoßen fühlen. Und letztlich muss das Ziel sein, menschliches Leid zu senken und möglicherweise schlimme Krankheitsverläufe oder gar Schlimmeres zu vermeiden. Und nach so einer klaren Zielfunktion muss auch die Verbreitung erfolgen. Ohne eine klare Zielgröße werden wir auch eigentlich kaum eine Verbreitungsstrategieveränderung wirkungsvoll umsetzen können.
Okay, Sie sagen eine Zielgröße. Was wäre denn die Zielgröße?
Wahrscheinlich kein einzelnes Ziel. Letztlich, wie gesagt, das ultimative Ziel ist, menschliches Leid zu vermeiden. Um das zu bestimmen und zu messen, braucht man natürlich eine ganze Reihe von Daten, wo man wirklich sagt, okay, diese App lindert wirklich menschliches Leid, indem sie beispielsweise die Kontaktnachverfolgung substanziell verbessert. Das muss man auch quantifizieren können. Das ist aber allerdings natürlich im Live-Betrieb von so einer App, so wie sie jetzt auch schon verbreitet ist, ganz schwer möglich. Und daher ist unser Petitum, man muss das systematischer testen im kleineren Rahmen. Wenn ein denkbares Format, das auch politisch schon etabliert ist, ist ein sogenanntes Reallabor.
Okay, was passiert denn in einem Reallabor?
In einem Reallabor werden Politikmaßnahmen systematisch getestet und evaluiert, bevor sie dann in großer Art und Weise ausgerollt werden, wenn sie also im Reallabor sich bewiesen haben. Dazu werden üblicherweise die beteiligten Parteien, also jetzt in diesem Fall könnte das beispielsweise sein, das RKI, die vom RKI beauftragten Dienstleister, sowie aber auch Wissenschaftler, die beispielsweise gute Ideen haben für die bessere Verbreitung, für eine Verbesserung der Nutzung, für eine Verbesserung der Erfolgsmessung. Also das betrifft wirklich Menschen, die sich mit menschlichem, also Wissenschaftler, die sich mit menschlichem Verhalten beschäftigen, genauso wie aber auch Techniker, die beispielsweise auch die Entfernungsmessung der App verbessern wollten. Die werden alle zusammengebracht und dann wird systematisch anhand einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe getestet, ob neue Funktionalitäten, andere Verbreitungsstrategien und Ähnliches für diese repräsentative Bevölkerungsstichprobe funktionieren.
Okay, jetzt haben wir aber gesehen, dass die App im Grunde entwickelt wurde und dann hat man sie mehr oder weniger in dem Zustand, in dem sie in Deutschland war, so gelassen. Woran kann das liegen?
Das ist aus meiner Sicht eine grundsätzliche Tendenz von vielen Politikmaßnahmen. Das betrifft auch große Politikmaßnahmen in ganz anderen Bereichen, auch letztlich Dinge wie Arbeitsmarktreform und Ähnliches. Wir haben eine Tendenz im politischen Betrieb, eine Lösung in die Stadt zu kriegen, dann stolz uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ist doch super, das funktioniert ganz prima, das machen wir an so mehr oder weniger guten Zielgrößen fest. Und dann bleibt diese Maßnahme weitgehend unverändert einfach so weiter bestehen. Was wir im regulären Politikbetrieb selten beobachten, ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Aber genau sowas ist bei einer digitalen Intervention, wie digitale Kontaktnachverfolgung für die Vermeidung von weiteren Infektionen, genau gut möglich. Software lässt sich schnell und einfach ändern und man kann auch, wenn man will, schnelle Verbesserungsiterationen und Zyklen dann auch beschreiben.
Okay, kommen wir nochmal zurück zur Frage, die Menschen dazu zu bringen, diese Corona-Warn-App eher zu installieren. Da haben Sie gesagt, Sie haben ein paar Vorschläge gemacht. Heißt es dann, wir probieren mal aus, ob mehr Menschen die installieren, wenn sie in Zukunft nur noch mit installierter Corona-Warn-App Straßenbahn fahren dürfen?
Das wäre eine denkbare Art und Weise. Es könnte aber auch, muss ja nicht zwingend ein Go or No-Go mit der App sein. Es könnte auch einfach bequemer sein, die App zu nutzen, wenn man die Straßenbahn nutzen möchte. Der klassische Fall ist, wir hoffen ja, irgendwann liegt der Lockdown hinter uns, wir werden wieder an Kulturveranstaltungen teilnehmen wollen oder in Restaurants gehen. Und anstatt dann auf Papierlisten, die auch sicherlich datenschutzrechtlich durchaus bedenklich sind, unsere Namen einzutragen, könnten wir das durchaus auch tun, indem wir mit unserer App unter der Wahrung aller Datenschutzvorgaben auch einfach einchecken zu so einer Veranstaltung oder zu einem Restaurantbesuch und so das einfach bequemer machen, auch und damit letztlich der App einen weiteren Zusatznutzen beiwohnen lassen.
Okay, ich habe gesehen, es wurden auch so ökonomische Dinge diskutiert, also zum Beispiel Handykaufgutscheine für Menschen, die gar kein Mobiltelefon besitzen oder nur ein altes.
Absolut, wäre durchaus naheliegend. Die Frage ist aber auch wirklich, wie empfinden das die Bürger? Würden die restlichen Bürger, die schon ein modernes Smartphone besitzen, das als, kritische Subvention von Menschen, die das auch eigentlich gar nicht haben sollten oder Ähnliches wahrnehmen? Das gehört zu den typischen Dingen, wo wir von der ex ante, von der Wirkung, die sich das entfalten wird letztlich, nicht uns ganz sicher sein können. In manchen Bereichen könnte auch, und ich bin jetzt kein Techniker, aber in Singapur beobachten wir das, natürlich auch nicht Handys, sondern so Art Schlüsselanhänger, die die App allein nicht installiert haben, auch eine Abhilfe schaffen. Vielleicht ist das ein kostengünstigerer, wirkungsvollerer Weg, um auch beispielsweise älteren Menschen, die das Tüchlein in ihrer Handtasche hängen könnten, einfacher verfügbar und nutzbar zu machen. Aber das sind alles Dinge, die sich immer schön leicht in der Theorie durchexerzieren lassen, aber wie es wirklich letztlich wirkt, und wie auch wirklich die Menschen das annehmen und ob der Euro, der dafür umgedreht wird, auch sich wirklich in eine bessere Wirkung der App umsetzt. Das ist etwas, was man sicherlich systematisch testen muss. Und das hört sich immer sehr wissenschaftlich an oder je, wir machen eine große Schuh, das dauert Monate und Jahre. Aber Sie sind ein Digital Native, Sie werden sicher sofort verstehen, dass auch wenn Sie auf eine Webseite surfen, im Regelfall mit Ihnen automatisch mehrere Tests gemacht werden, und sei es die Farbe des Links auf der Google-Startseite. Genauso in der gleichen simplen Art und Weise kann man natürlich auch solche Strategien systematisch testen, wenn man eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe dazu einsetzen würde.
Okay, wir haben jetzt von einigen Politikern schon gehört, die gesagt haben, man muss den Datenschutz reduzieren, damit die App besser funktionieren kann. Jetzt will ich gar nicht in diese Diskussion gehen, sondern nur fragen, gab es denn schon Rückmeldungen von seitens von Politikern, von Verantwortlichen für diese App, von Menschen, die bei SAP und Telekom arbeiten, dafür damit befasst sind, auf ihre Vorschläge?
Offiziell nicht, informell ja. Die gängige Wahrnehmung ist, ja, da sollte man was tun. Ich glaube, auch fast alle öffentlich diskutierten Vorschläge sind dort bekannt. Was fehlt, ist schlicht ein politisch verträgliches Format, solche Vorschläge umzusetzen und zu testen. Und genau dafür könnte so ein Format wie das Reallabor helfen. Es ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, im Vorfeld anzuerkennen, dass wir nicht zwingend wissen, welcher Vorschlag der beste ist und wer wie wirkt. Und dieses Einlassen auf, wir haben von Anfang an die richtige Antwort, wir müssen sie uns erst erarbeiten, das ist ein größerer Schritt, als es auch für uns Wissenschaftler meistens wirkt, wenn man ein politischer Entscheidungsträger ist und wenn man auch politische Mehrheiten beschaffen muss.
Okay, das war Dr. Dominik Reese vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Und